Die Schriftlesung steht im Lukasevangelium Kapitel 10, die Verse 17 bis 20. Die 72 Jünger aber kamen zurück voll Freude und sprachen: Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen: Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Wort des lebendigen Gottes. Nun danket alle Gott, das Lied 321, die drei Strophen. 321. Eine Zauberin sollst du nicht am Leben lassen. So heißt es im zweiten Buch Mose, Kapitel 22, Vers 17. Eine klare Aussage. Erwähnt werden hier auch nur weibliche Zauberer. Die Zauberin, eine Zauberin sollst du nicht am Leben lassen. Kein Wunder, dass die Kirche also immer wieder angebliche Hexen verfolgt hat. 1978, 79 gab es eine Vortragsreihe in Tübingen an der Universität. Und da ging es auch in einem Vortrag um das Thema Hexenverfolgung. Und ich zitiere mal aus dieser Vorlesung. Da hieß es dann also, wenn selbst der Papst in Rom keine Schonung mehr gelten ließ, musste die Gefahr für alle gewaltig sein. Die Zahl der solchermaßen ermordeten Frauen lässt sich nicht exakt schätzen. In manchen Orten blieben, wenn die Inquisitoren dort gearbeitet hatten, nur eine Handvoll verängstigter Frauen übrig. Diese epidemische Tötungssucht hat im Vergleich zur damaligen Bevölkerungsdichte mehr Menschenleben gefordert als die unvorstellbare Judenvernichtungsaktion Hitlers. Was dieser getan hat, haben auch die Inquisitoren im Namen der Kirche zur Austreibung und Bekämpfung des Teufels in noch größerem Ausmaß, aber mit der gleichen Systematik und Sorgfalt, getrieben von einem unvergleichlichen Hass, einer irrationalen Angst und überzeugt von der Richtigkeit ihres Handelns, getan. Und diese Massentötung geht ohne Zweifel auf die christliche Deutung des Teufels zurück. Das Heidentum kannte auch gute Hexen. Der Hexenwahn hat seine Voraussetzung gerade in einer theologischen Deutung von der Minderwertigkeit der Frau, die viel verheerender wirken musste als die tatsächliche Minderstellung der Frau in vor- und außerkirchlichen Bereichen. Wir haben hier also ein Totalurteil, da kann man nur noch sagen, okay, da haben wir wohl alles falsch gemacht. Aber ich kann Sie beruhigen, in diesem Vortrag ist so gut wie alles falsch. Dem möchte ich ein bisschen nachgehen. Die Hexenverfolgungen fanden vor allem, oder die Höhepunkt der Verfolgung, in den Jahren 1550 bis 1700 statt. Es war also kein Phänomen des Mittelalters, sondern nach dem Mittelalter. Im 19. Jahrhundert und auch Anfang des 20. Jahrhunderts ging man von vielen Millionen Toten aus, 80% Frauen, 20% Männer. Im Jahr 2000 stand noch im Spiegel in der Zeitschrift, es gab etwa 1 Million Opfer. Heute weiß man, es waren etwa 100.000, also deutlich weniger, aber das ist natürlich immer noch schlimm genug, ganz klar. Aber mit der Judenvernichtungsaktion des Nationalsozialismus lässt sich das in keiner Weise vergleichen. Das ist also schon mal falsch, diese horrenden Zahlen, wo nur ein paar verängstigte Frauen noch zurückblieben. Es gab etwa 3 Millionen Anklagen, das heißt, die allermeisten wurden gar nicht zum Tode verurteilt. Der nächste, was in dieser Vorlesung genannt wurde, es waren der Papst mit seiner Inquisition, die gewütet haben. Und nun stellt man aber überraschend fest, dass die berüchtigte spanische Inquisition bereits 1526, bevor der ganze Hexenwahn überhaupt richtig losging, Hexenverfolgung grundsätzlich eingestellt hat. Die haben keine Hexen mehr verfolgt. Auch in Rom, bei der römischen Inquisition, haben der Papst und die Inquisitoren ab 1572 bereits jegliche Hexenverfolgung beendet. Das heißt, wir sehen auch hier, es war gar nicht der Papst und die Inquisition, die diese ganzen Hexen verfolgt hat. Aber wer war es dann? Die schlimmsten Verfolgungen waren im Bereich Deutschland und in den Ländern ringsumher. Spanien, Italien, die südlichen Länder waren viel weniger betroffen. Was noch behauptet wird, ist, die christliche Deutung des Teufels, das ist der Grund für diesen Hexenwahn. Denn das Heidentum kannte doch auch die gute, weise Fee, also die gute Hexe. Nun mag es sein, dass man auch an gute Hexen geglaubt hat, sozusagen in unseren germanischen Landen. Aber der Glaube an bösen Hexen hat keinen wirklichen christlichen Hintergrund. Das wird deutlich an einer Erklärung einer Kirchenversammlung, die 785 in Paderborn stattgefunden hat. Dort wurde nämlich Folgendes beschlossen: Wer vom Teufel verleitet nach heidnischem Glauben behauptet, dass es Hexen gibt und sie auf dem Scheiterhaufen verbrennt, wird mit dem Tode bestraft. Diese Kirchenversammlung hat also beschlossen, wer behauptet, es gibt Hexen und die dann auch noch verfolgt, der wird mit dem Tode bestraft. Wir sehen an dieser Erklärung, diese ganze Hexenverfolgung und auch, dass die verbrannt wurden, ist keine christliche Erfindung. Das gab es schon, bevor das Christentum in unsere Lande eingezogen ist. Also auch das stimmt in diesem Vortrag nicht. In der alten Kirche, also in der frühen Kirche und auch im Mittelalter, beschäftigte sich die Kirche mit dem Thema Hexe überhaupt wenig. Warum? Weil nämlich in der Bibel im Neuen Testament ganz klar ist, es gibt zwar einen Teufel, das hat man immer geglaubt damals. Und er kann Menschen auch verführen. Aber Jesus ist ja stärker, der Teufel ist ja kein Gott. Und die, die ihm nachfolgen, die sind auch stärker, haben wir gerade in der Schriftlesung gehört. Diese Jünger, die sind ganz begeistert, dass sie stärker sind als die Macht des Bösen. Und deshalb war das auch kein großes Thema. Aber warum gab es gerade in unseren Breiten so schlimme Verfolgungen? Und wer war eigentlich dafür verantwortlich? Dafür gibt es ein paar Gründe. Zunächst einmal muss man sagen, dass damals die Länder nördlich der Alpen weniger entwickelt waren als die Länder südlich der Alpen. Das heißt, in unseren Breiten herrschte noch viel mehr Aberglaube, auch viel mehr Armut. Das ist das eine. Das zweite, nach dem Mittelalter gab es eine sogenannte kleine Eiszeit. Es wurde kälter und es gab viele Missernten. Auch hier waren natürlich die Länder nördlich der Alpen viel mehr betroffen als die südeuropäischen Länder. Und natürlich suchten die Menschen nach einem Schuldigen, nach einer Erklärung. Dazu gab es Epidemien wie die Pest. Und dann entwickelte sich nach dem Mittelalter auch ein bestimmter Aberglaube in verhängnisvoller Weise weiter. Sie kennen ja diesen Gedanken, eine Hexe, die setzt sich auf den Besen und reitet damit los und dann fliegt die irgendwie auf den Blocksberg und auf den Brocken und trifft sich mit anderen und dann machen die da so eine Art Hexensabbat, wie man das dann so nennt. Bis zum Mittelalter war ganz klar, wer das behauptet, der bildet sich das ein. Niemand hielt das für real. Auch Luther war ganz klar, wenn das eine Frau sagt oder ein Mann, der bildet sich das ein. Das stimmt natürlich nicht. Aber jetzt hat sich dieser Aberglaube in der frühen Neuzeit weiterentwickelt, dass man nämlich immer mehr anfing, solche Aussagen auch für real zu halten. Die fliegen wirklich irgendwo auf so einen Berg und feiern da irgendwas Wildes. Und das war nun die schlimme Entwicklung. Denn wenn ich mir das nicht mehr selber einbilde, sondern wirklich dahin fliege und mich mit anderen treffen, dann kann man mich ja möglichst unter Folter fragen, ja, wer war denn da aus Hösslinswart noch dabei? Hä? Und schon ging es los, dann wurden die angezeigt und der und die und so weiter und so weiter. Und plötzlich wurde das zu einem Massenphänomen, dass unzählige Leute plötzlich der Hexerei angeklagt wurden. Natürlich war es nicht nur Aberglaube, sondern auch eine Form der Aggressionsbewältigung. Es waren ja vor allem Leute aus der Nachbarschaft, die ihre Nachbarn angezeigt haben. Es ist auch das gute alte Problem, dass man sich mit manchen Nachbarn nicht wirklich gut versteht. Und es war eine Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Wir wissen heute, dass der Impuls zur Hexenverfolgung letztlich vom einfachen Volk ausging. Die Kirche stand dem häufig ablehnend gegenüber. Aber bedauerlicherweise die weltlichen Gerichte, die griffen das häufig auf, diesen Aberglauben. Die allermeisten Hexenprozesse fanden vor weltlichen Gerichten statt. Die Grundlage war das 1532 von Kaiser Karl V. erlassene Strafgesetzbuch. Und spätestens jetzt wurde Hexerei in erster Linie Gegenstand der weltlichen Justiz. Aber natürlich gab es auch kirchlicherseits Verfolgung. Und wir sind damit wieder bei einem Problem, was ich im Laufe der Predigtreihe immer mal wieder erwähnt habe, nämlich vor allem in den Gebieten in Deutschland, wo Kirche und Staat nicht getrennt waren. Da gab es Verfolgungen. Am allermeisten in den katholischen Fürstbistümern, wo also ein Bischof zugleich weltlicher Fürst war. Und an zweiter Stelle die evangelischen Gebiete, wo auch der Landesfürst der oberste Herr der Kirche war. So muss man also in gewisser Weise sagen, die heutige Trennung von Kirche und Staat ist für uns als Kirche ein Segen. Für den Staat glaube ich eher nicht, denn die Geschichte hat gezeigt, dass der Staat mehr mäßigend auf den Staat eingewirkt hat als andersrum. Aber für uns als Kirche, wo vieles aus dieser Verknüpfung an Elend entstanden ist in der Kirchengeschichte, wir können eigentlich froh sein, dass es diese Trennung heute gibt. 1487 erschien ein schlimmes Buch, und da muss man sagen, das war einer von der Kirche, ein Mönch, ein Dominikaner, der sogenannte Hexenhammer von Heinrich Kramer. Und dieses Buch hatte schlimme Folgen, weil sich viele darauf berufen haben. Der Grund der Schrift, oder Heinrich Kramer erwähnt selber den Grund, weil er sich darüber ärgert, dass es immer noch Seelsorger und Prediger damals gab, die nicht glaubten, dass es Hexen gibt. Und dem wollte er mit seinem Buch entgegentreten. Dieses Buch bekam aber nie eine offizielle kirchliche Anerkennung. Es gab sogar viel Kritik. Der Bischof von Innsbruck hat ihn einmal aus dem Land gewiesen. Und in Köln hat man ihn wegen unkatholischer Lehre verurteilt. Ja, wie stand Luther eigentlich zur Sache? Luther war ja von der Macht des Teufels und auch von der Macht der Hexen überzeugt. Und ganz wie im Alten Testament forderte er auch die Todesstrafe. Er schreibt, sie sollen getötet werden, nicht allein, weil sie schaden. Die Leute hatten deswegen vor allem Angst vor angeblichen Hexen, weil sie meinen, die können anderen Schlimmes anhexen. Sie können uns schaden. Nicht allein, weil sie schaden, sondern auch, weil sie Umgang mit dem Satan haben. Ich will der Erste sein, der Feuer an sie legt. Ja, da hat er wieder so gesprochen. Aber als Luther dann wirklich mit solchen Leuten zu tun hatte, hat er ganz anders reagiert. Einmal kam ein Student zu ihm und hat gesagt, er hätte einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, er sei ein Hexer. Dann hat Luther mit ihm geredet, konnte ihn auch überzeugen, ihn zu Christus zurückführen. Er spricht ihn frei von seiner Schuld und damit war die Sache erledigt. Und als 1529 in Wittenberg eine Hexenhysterie in der Bevölkerung ausbrach, da versucht Luther mäßigend von der Kanzel herab zu predigen, indem er schreibt, meint bloß nicht, dass euer Unglück und eure Not von Zauberern herrührt. Er wehrt also diesem Aberglauben. Also Luther ein wenig zwiespältig, seine Aussagen, wie er sich verhalten hat. Schlimm ist natürlich, dass die Hexenverfolgung vor allem Frauen betraf. Der Hexenhammer von Heinrich Kramer war ein sehr frauenfeindliches Buch. Dort wird nämlich gesagt, die Frauen lassen sich leichter verführen vom Teufel. Und sie können auch gut verführen, nämlich die Männer. Und dann gibt es eine völlige absurde Ableitung des Wortes Femina, das ist das lateinische Wort für Frau. Das Kramer nämlich sagt, ja, dieses Femina sei zusammengesetzt aus den Worten Fides, Glaube, und Minus, weniger. Die Frauen haben also weniger Glaube, grundsätzlich als Frau. Komisch, dass mehr Frauen in die Kirche gehen, dass gerade die weniger Glauben haben sollen. Und Frauen seien ein Übel der Natur. Werden eigentlich Frauen heute auch noch benachteiligt? Also ich kann es zumindest in unserer württembergischen Landeskirche jetzt nicht entdecken, auch in der EKD nicht. Inzwischen gibt es ja auch mehr Pfarrerinnen als Pfarrer. Es gibt auch Bischöfinnen in unserer evangelischen Kirche in Deutschland. Aber man muss auch ganz klar sagen, in den katholischen Kirchen ist ja klar, da ist ja immer noch so, dass die Männer letztlich die entscheidenden Ämter in der Kirche besetzen. Aber auch in den meisten evangelischen Kirchen weltweit ist das nach wie vor undenkbar, dass Frauen Pfarrerinnen werden oder Bischöfinnen oder wie auch immer. Ein Grund ist zum Beispiel eine Bibelstelle wie in 1. Timotheus 2, 12 bis 14. Da heißt es, zu lehren erlaube ich einer Frau nicht, ebenso wenig sich über den Mann zu erheben, sondern sie soll in der Stille bleiben. Denn Adam wurde zuerst geschaffen, dann Eva. Und nicht Adam wurde verführt, aber die Frau wurde betört und geriet in die Übertretung. Die Stelle ist ja eigentlich recht eindeutig. Man schluckt da so ein bisschen und denkt, was kann man denn da jetzt gegen sagen? Ich will es aber tun. Luther hat ja mal gesagt, man darf die Bibel nur von der Bibel her kritisieren. Ich will das jetzt mal machen, auch wenn vielleicht manche von Ihnen sagen, das kann man nicht machen, Herr Kettling. Paulus geht hier ja auf den Schöpfungsbericht zurück. Adam wurde zuerst geschaffen. Wenn man jetzt mal in den Anfang der Bibel schaut, dann merkt man zunächst einmal, dass Adam zuerst geschaffen wurde, ist kein Qualitätsmerkmal. Also der Adam, der ist ja zuerst relativ einsam, weil er hat mit vielen Tieren zu tun, aber merkt irgendwie, das sind keine gleichwertigen Partner. Und als dann endlich eine Frau auftaucht, da jubelt er, endlich Fleisch von meinem Fleisch und Bein von meinem Bein. Endlich einer auf Augenhöhe. Das ist ja das Besondere an dieser Stelle. Die Gleichheit von Mann und Frau als Geschöpf. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Und auch in 1. Mose 3 beim sogenannten Sündenfall geht es ja nicht darum, dass Eva die eigentlich Schuldige ist. Davon ist überhaupt nicht die Rede. Beide ließen sich verführen. Gleichheit als Geschöpf, aber auch Gleichheit in der Sünde. Und in 1. Mose 3 wird ganz klar gesagt, die Überordnung des Mannes über die Frau ist eine Folge des Sündenfalls und nicht ein Schöpfungsgedanke Gottes. So sehe ich also so eine Stelle in 1. Timotheus 2 kritisch. Ich denke, wenn man jetzt auch die Christusbrille, ich habe ja letztes Mal gesagt, wir müssen immer wieder die Christusbrille aufsetzen, wenn wir die Bibel angucken, wenn wir in die Welt gucken, wenn wir in unser Leben gucken. Und wenn wir die Christusbrille aufsetzen, dann entdecken wir diese Gleichheit der Geschlechter auch in der Erlösung, nicht nur bei der Schöpfung, dass sie beide der Sünde verfallen, sondern dass sie auch beide gleich erlöst sind, dass Christus eben für alle gestorben und auferstanden ist. Und als Paulus Galater 3, Vers 28 schrieb, da hatte er ganz offensichtlich die Christusbrille auf, als er schreibt, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Das ist das Evangelium. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern, auch biologisch, psychologisch und so weiter. Die muss man auch beachten. Aber einen Wertunterschied, das sehe ich doch kritisch. Durch die Christusbrille. Auch so eine Stelle, eine Zauberin soll getötet werden, können wir mit der Christusbrille können wir nicht mehr so eine Todesstrafe fordern. Die Todesstrafe gilt ja im Alten Testament auch für Ehebruch oder wenn ein Kind seine Eltern schlägt. Und da müssen wir dann doch auf so Stellen gucken, wie bei der Ehebrecherin, wo Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das erkennt man, wenn man die Christusbrille aufsetzt. Für mich überzeugt auch das Argument nicht, dass man sagt, ja, Jesus war doch ein Mann und der 12 Jünger wählt, das waren auch alles Männer. Man muss immerhin immer klar sagen, die Zeit damals war eine Männerwelt. Es war undenkbar, dass ein Rabbi, ein Lehrer eine Frau ist. Wäre Jesus eine Frau gewesen, ich glaube, wir hätten kein einziges Evangelium, weil das, man hätte ihn sofort da weggezerrt. Und auch ein Rabbi durfte auch keine Frauen als Schüler haben. Das mussten damals Männer sein. Das war gar nicht anders denkbar. Auf der anderen Seite haben wir im Neuen Testament eine schöne Aufwertung der Frauen. Im Stammbaum von Jesus findet sich ganz ungewöhnlich, Stammbäume waren eigentlich immer Männersachen, da stehen immer nur Männernamen. Aber im Matthäus-Evangelium sind mehrere Frauennamen erwähnt. Jesus hatte eine leibliche Mutter, aber keinen leiblichen Vater. Im Matthäus- und Johannes-Evangelium sind Frauen es, die als Erste dem Auferstandenen begegnen. Und Jesus begegnet ganz ungewöhnlich für seine Zeit den Frauen, ja, gerade auch Frauen zweifelhaften Rufes, wie in Johannes 4, die Frau im Jakobsbrunnen, denen begegnet er, spricht mit ihnen sogar theologisch wie ein Lehrer, diskutiert mit ihnen. Für mich persönlich aber am wichtigsten ist eine Stelle aus Markus 2, wo Jesus sich als Bräutigam bezeichnet. Und wir sind Bräute. Letztlich sind wir alle Frauen, nämlich Bräute. Und dieses Bild vom Bräutigam, auch da sind die Geschlechterunterschiede meiner Meinung nach aufgehoben, in einem wertenden Sinne. Jesus als der Bräutigam, wir Christen, wir als Gemeinde, die Braut. Wir, die wir auf ein großes Hochzeitsfest zugehen. Und zum Glück bewertet uns der Bräutigam mit den Augen der Liebe. Sonst wird er nämlich sagen, nee. Die Braut möchte ich nicht. Zum Glück bewertet er uns mit den Augen der Liebe. Und so wollen wir auch dem Bräutigam nacheifern. Unsere Augen, die sind manchmal ein bisschen kurz und weitsichtig, nicht im optimalen Zustand. Auch deshalb brauchen wir die Christusbrille, damit unsere Sicht korrigiert wird. Dass auch wir fähig werden, mit den Augen der Liebe auf andere zu schauen. Dass wir natürlich Unterschiede zwischen Menschen wahrnehmen und auch erkennen, aha, da hat jemand Böses im Sinne und da hat jemand Gutes im Sinne. Natürlich müssen wir auch urteilen, aber wir urteilen in erster Linie über die Taten, was ein Mensch tut und sagt und nicht über den Menschen an sich. Den Menschen an sich, das ist für uns gefordert als Christen, sollen wir immer mit den Augen der Liebe betrachten, egal wer das ist. Wenn uns das gelingt, es kann uns nur als Geschenk Gottes gelingen, dann kann es auch gelingen, dass in den dritten 1000 Jahren der Kirchengeschichte, die vor 20 Jahren angefangen haben, dass man da nach 1000 Jahren sagt, ja, im dritten Jahrtausend der Kirchengeschichte war es wieder so wie im ersten Jahrtausend. Die Kirche war weitgehend friedlich, gewaltlos. Eine gute Einrichtung, die für die Gesellschaft und für die Menschen eine Wohltat war. Und dass man sagt, ja, das sind wirklich verlässliche Menschen, glaubhafte Zeugen Christi. Nun hoffe ich ja nicht, dass nochmal ganze 1000 Jahre dauert, sondern dass dieses Hochzeitsfest, wo wir als Bräute dabei sind, dass das schon ein bisschen früher beginnt. Das wäre natürlich schön. Das ist ja unsere große Hoffnungsperspektive, die uns hoffentlich auch immer wieder Kraft gibt für unser irdisches Leben. Dass nicht einfach nur irgendwann mal alles aus ist und Schluss oder wer weiß, was da kommt, sondern es kommt was Wunderschönes. Ein Fest, wo auch niemand am Rande sitzt, sondern wo man wirklich sich freuen kann und mitfeiern kann. Das ist letztlich das Ziel aller menschlichen Geschichte und das Ziel auch der Kirchengeschichte. Und da sitzen wir vielleicht dann auch wieder schön zusammen, ohne Mindestabstand und feiern fröhlich. Und alles, was uns jetzt noch trennt, ist dann endlich aufgehoben. Jesu, meine Freude. Wir singen das Lied 396, die Strophen 1 bis 3 und die 6. 396, 1 bis 3 und die 6.